Herzlich willkommen zum dreiteiligen Podcast Gemeinsam durch den Wörterwald. Grundbildung als Voraussetzung für mehr gesellschaftliche Teilhabe. Mein Name ist Michael Stein. Schön, dass Sie dabei sind. Mit dieser und noch zwei weiteren Episoden des Podcasts begleiten wir die Fachtagung, die am 18. Februar stattgefunden hat. Pandemiebedingt haben sich die Teilnehmenden online getroffen. Es gab mehrere Workshops und um die geht es in den beiden kommenden Episoden. Und es gab eine Keynote von Professor Dr. Helmut Bremer, der einen Lehrstuhl für Erwachsenenbildung und politische Bildung an der Uni Duisburg-Essen hat. Er hat in dieser Keynote ein ganz besonders spannendes Thema in den Blick genommen, und zwar, welchen Zusammenhang es zwischen politischer Grundbildung und gesellschaftlicher Partizipation gibt. Und ich bin jetzt noch einmal mit ihm verbunden. Hallo, Herr Bremer.
Ja, hallo, Herr Stein, ich grüße Sie.
Wir wollen ja über politische Bildung sprechen. Und vielleicht fangen wir mal ja gewissermaßen ganz unten an, nämlich wie würde man denn oder wie würden Sie denn den Begriff Politik überhaupt definieren? Der geht einem ja so locker von der Zunge und man hört ihn täglich irgendwie in Nachrichten im Radio und liest und so weiter darüber. Was ist für Sie Politik?
Ja, da gibt es natürlich ganze Bücherregale von Schriften, die sich damit beschäftigt haben. Also ich bevorzuge eigentlich so ein ganz allgemeines Verständnis. Also Politik ist die Regelung der allgemeinen Angelegenheiten. Das ist ganz breit, da kann man alles Mögliche drunter fassen. Also man kann das auf, sagen wir, im engeren Sinne die Politik beziehen, wenn Gesetze entwickelt werden, verabschiedet werden, wenn Regelungen getroffen werden durch Parteien, durch Regierungen und so weiter. Auf diese Ebene kann man das beziehen. Aber eben auch, das ist mir wichtig, auf, sag ich mal, Mikroebenen, also die das alltägliche Zusammenleben betreffen. Also immer da, wo sagen Menschen zusammentreffen, mehrere Menschen zusammentreffen und irgendwas zusammen machen, da müssen sie regeln, wie sie das zusammen machen. Das sind die allgemeinen Angelegenheiten, die nicht nur mich betreffen, sondern auch andere. Und das ist eigentlich etwas, womit ich sehr gut leben kann und was auch sehr gut anschlussfähig ist eigentlich an, sag ich mal, politische Erwachsenenbildung im Besonderen, weil man im Grunde dadurch an ja alltägliche Kontexte anschließen kann, in denen sozusagen Dinge geregelt werden müssen. Interessant wird es eigentlich dann, wenn es darum geht, wie sehen diese Regelungen aus? Wie wollen wir miteinander umgehen? Wie wollen wir miteinander leben? Wer setzt sich da durch? Wer hat welche Interessen daran, wie das geregelt sein soll? Mit welchen Intentionen? Und da ist dann wichtig, nochmal genauer sich zu vergewissern, wo mache ich jetzt, sage ich mal, das Politische auch dran fest dabei. Und Klaus-Peter Hofer, ein Kollege aus der politischen Bildung, hat das mal sehr schön und deutlich dargelegt, hat gesagt, politisch wird es dann, wenn Fragen von, sag ich mal, Macht, Herrschaft, Interesse, Konsens und so weiter berührt sind, in Bezug wieder darauf, wie soll Zusammenleben geregelt sein. Wer setzt sich da durch? Und wer setzt sich, ist sozusagen wenig daran beteiligt?
Nun haben Sie ja einen Lehrstuhl für Erwachsenenbildung und politische Bildung. Also wenn man sich jetzt so die Definition von Politik, wie Sie es gerade gemacht haben, mal so anguckt, wie passt dann Bildung dazu? Also wie kann man das verstehen, dass jemand politisch gebildet ist? Also was ist politische Grundbildung, wenn man diesen Begriff mal benutzt?
Ja, also bei politischer Grundbildung, also ich fange mal so an, wie ich es nicht verstehen würde, jetzt gerade politische Grundbildung nochmal, weil man kann es leicht so verstehen, dabei geht es darum, sozusagen so ein Grundwissen über das politische System zu vermitteln, das, was man vielleicht aus der Schule kennt, noch so diese Form von Politikunterricht, und dass da sozusagen so ein Grundlagenwissen vermittelt wird. Also nicht, dass es nicht wichtig ist oder dass das nicht passieren kann, dass das nicht Teil von Grundbildung sein kann. Aber ich würde das nicht als Ausgangspunkt zwingend voraussetzen, weil die, sag ich mal, die politische Erwachsenenbildung, die würde, glaube ich, so nicht gut funktionieren, auch nicht die politische Grundbildung. Allein deswegen, sie beruht auf Freiwilligkeitsprinzip. Also wir müssen ja irgendwie, die Menschen müssen Interesse daran haben, an den Themen, die verhandelt werden. Und ich glaube, man lockt damit jetzt nicht so viele Leute hervor, wenn man sagt, hey, ich mache ein Seminar, da erfahrt er, wie bei uns das Wahlrecht ist. Das lockt die Leute nicht hervor. Also es muss anknüpfen, politische Grundbildung, daran, welche, sag ich mal, grundlegenden, basalen Kenntnisse brauche ich eigentlich, um mich in die Gestaltung der allgemeinen Angelegenheiten einbringen zu können? Was brauche ich, was bedarf es, um sozusagen mir klar zu werden, was sind meine Interessen an der Gestaltung dieser Angelegenheiten und wie kann ich das mit einbringen oder vielleicht auch mal Sachen durchsetzen? Daran würde ich sagen, darauf muss sich die politische Grundbildung besonders beziehen. Also immer auch davon ausgehen, welche Ressourcen bringen die Menschen mit, um sich an solchen Entwicklungen mit zu beteiligen. Sie merken, das ist, finde ich, viel schwieriger, das klar zu definieren, für mich als jetzt Politik klarer zu formulieren, weil es eigentlich nicht, ich sag mal so, ein etwas grundlegend anderes für mich ist als politische Bildung, also nicht etwas kategorial anderes, sondern eigentlich eine spezifische Ausformung von politischer Bildung, die so besonders stark nochmal sich darauf rekurriert, sozusagen, was sind eigentlich grundlegende Fähigkeiten oder Kompetenzen, die Menschen brauchen, um sich klar zu machen, wie kann ich mich an der Gestaltung von allgemeinen Angelegenheiten beteiligen und bin ich überhaupt mit gemeint, wenn es darum geht, sozusagen.
Nun war ja die Veranstaltung, auf der Sie auch einen Vortrag gehalten haben, im Rahmen des Themas Alphabetisierung. Wenn man jetzt mal politische Grundbildung und Alphabetisierung zusammenbringt, gehört das automatisch zusammen? Also muss, wenn es um Alphabetisierung geht, auch politische Grundbildung immer mit dazu? Oder ist das was, was miteinander erstmal nichts zu tun hat auf den ersten Blick?
Man kann das gut trennen. Ich glaube, es ist auch oft getrennt. Die Alphabetisierungsarbeit kümmert sich ja, also hat im Mittelpunkt die Vermittlung von Lese- und Schreibkenntnissen, von Schriftsprachkenntnissen. Da gehört bei uns nicht zwingend dazu, dass das auch, sagen wir mal, sich an politischen Inhalten orientieren kann oder sich darauf beziehen kann. Das kann es natürlich und das tut es auch oft, aber sozusagen es ist nicht zwingend daran gebunden. Und in den letzten Jahren wurde so zunehmend auch in den Blick genommen, also kann man das nochmal begründen, warum das sinnvoll ist, dass geringe Lese- und Schreibkenntnisse auch mit geringen Kenntnissen oder Ressourcen in anderen Bereichen wie Gesundheit, Mediennutzung und eben auch Politik zusammenhängen kann. Also von daher kann man das sehr gut mit der Alphabetisierungsarbeit verbinden. Das ist ein Zugang auch, wie man politische Grundbildung gestalten kann, ausgehend von der Vermittlung von Schriftsprachkenntnissen sozusagen im Lehrmaterial, sage ich jetzt mal, politische Themen, Inhalte, Dimensionen mit zu berücksichtigen.
Und da gibt es ja noch eine zweite Perspektive, aus der man sich so dem Thema politische Grundbildung nähern kann, nämlich aus der Richtung der politischen Erwachsenenbildung. Gibt es da Unterschiede aus Ihrer Sicht?
Das, was man als Unterschied festmachen kann, ist vielleicht erstmal einfach die, wie sehr ist es zwingend, dass politische Grundbildung auch mit Schriftsprachkenntnissen in Verbindung gebracht wird. Und das ist es eben in der Alphabetisierungsarbeit schon, weil es ist der Ausgangspunkt, aber in der politischen Grundbildungsarbeit, die sozusagen aus der, ich sag mal, der traditionellen politischen Bildung her gedacht wird, ist es nicht zwingend an Schriftsprachkenntnisse gebunden. Da würde ich sozusagen einen Unterschied machen, wie es dann genau ausgestaltet wird. Da kann es sicherlich auch große Schnittmengen geben. Aber eben so wie bei der Alphabetisierungsarbeit erstmal die Schriftsprachkenntnisse im Mittelpunkt stehen, so würde in der politischen Grundbildung, die aus der politischen Bildung kommt, im engeren oder weiteren Sinne politische Themen im Mittelpunkt stehen und man kann dann nachgeordnet sozusagen auch darauf gucken oder darauf achten, inwiefern ist es eigentlich sinnvoll, das jetzt mit der Vermittlung von Schriftsprachkenntnissen zu verbinden? Also der Fokus ist jeweils ein anderer.
Sie hatten in Ihrem Impulsvortrag darüber gesprochen, dass es zu politischer Grundbildung sowohl so einen wissenschaftlichen Diskurs gibt, als auch, dass es Praxiskonzepte eben dazu gibt. Wie kompatibel sind die beiden wirklich miteinander? Also wie intensiv sprechen sozusagen Vertreter auch beider Bereiche, also Wissenschaft und Praxis, dann wirklich miteinander, um auch letztendlich einen Erfolg zu erreichen?
Ja, das ist nicht ganz einfach zu beantworten. Also allgemein kann man vielleicht sagen, wenn die Frage, wie intensiv sprechen die Bereiche miteinander, ich glaube, da würden beide Seiten immer sagen, das könnte mehr sein. Also vielleicht muss man grundlegend erstmal sagen, dieses Verhältnis Theorie und Praxis, das steckt ja im Grunde dahinter. Das haben wir ja gerade im pädagogischen Bereich, das schwingt das immer sehr häufig mit und häufig läuft es sehr getrennt. Also und auch mit gegenseitigen Abgrenzungen, also dass die Wissenschaft sagt, theorielose Praxis und die Praxis sagt, Theorie ohne Praxis, also auch nicht praxisrelevant und so weiter. Und das sind natürlich auch erstmal sozusagen verschiedene Welten. Einmal geht es um Erkenntnisgewinn, ganz allgemein gesagt, und einmal um, es muss etwas funktionieren auch im Alltag sozusagen. Und das ist nicht immer kompatibel. Und das kann es vielleicht auch nicht in allen Dingen sein. Und wichtig ist aber, dass man da gegenseitig, also ich spreche jetzt erstmal auf so einer abstrakteren Ebene, dass man, glaube ich, diese unterschiedlichen Bezugswelten auch erstmal anerkennt und vielleicht auch sagt, nicht alles, was die Wissenschaft verfolgt, muss sofort in Praxis übersetzbar sein. Und umgekehrt, nicht alles, was die Praxis kann auch gut funktionieren, wenn die Wissenschaft gar nicht beteiligt war oder ist. Und so ist das vielleicht auch gerade in Bezug auf politische Grundbildung. Was ich da so wahrnehme, ist, dass Trägerbildungseinrichtungen Bildungsmaterial entwickeln, das nicht immer direkt aus der Wissenschaft kommt. Das muss es ja auch nicht so und so. Aber natürlich ist es gut, solche Schnittmengen dann auch zu finden und dann auch sinnvoll, auch einen Rahmen zu finden, in dem man zusammenarbeitet. Wie gesagt, ich glaube, dass das oft beide Seiten sagen würden, das ist verbesserungsbedürftig. Mein Eindruck ist aber schon, wenn wir jetzt, sagen wir mal, den Bereich Grundbildung, Alphabetisierung und Grundbildung betrachten, dass da so engere Kooperationen zwischen Wissenschaft und Praxis schon weiter verbreitet sind. Also da gibt es mehr Begleitforschung, Evaluation, aber auch so, was jetzt partizipative Forschung genannt wird. Also dass die Forschungsergebnisse sehr eng mit Vertretern der Praxis angeschaut und diskutiert werden. Das, glaube ich, ist mein Eindruck, dass das im Bereich Alphabetisierung, Grundbildung stärker verbreitet ist als in anderen Bereichen. In der politischen Grundbildung jetzt nochmal speziell, also als Teilbereich von Grundbildung, ist es so, dass es eben nicht einen sehr ausgeprägten Diskurs in der Wissenschaft bisher dazu gibt. Das wird erst als Begriff sozusagen stärker aufgenommen. Und dennoch halt eine Reihe von Praxiskonzepten, die sozusagen auch dieses Label auch politische Grundbildung aufgreifen oder verwenden. Da könnte man jetzt also in Berlin gibt es etliches. In Österreich ist politische Grundbildung Teil von Alphabetisierungsarbeit gewesen. Also da gibt es so eine Menge. Es ist sicherlich sinnvoll, diese verschiedenen Diskurse stärker zu verzahnen in Zukunft.
Mhm. Ich denke nochmal an den Vortrag, den Sie gehalten haben. Da sind Sie auf das Thema Ungleichheit eingegangen. Und zwar haben Sie gesagt, dass es einen Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und politischer Ungleichheit gibt. Also wenn ich das jetzt übersetze, würde das bedeuten, im Prinzip platt formuliert, je weniger gebildet jemand ist, desto weniger beteiligt sie oder er sich am politischen Diskurs, an Wahlen auch, oder?
Ja, also erstmal kann man sagen, das darf nicht sein. Also soziale Ungleichheit darf sich nicht übersetzen in politische Ungleichheit, weil das Prinzip der Demokratie ist, dass jede Meinung gleich viel zählt. Und das hat sich in den letzten Jahren, haben verschiedene Studien das gezeigt, dass das offensichtlich nicht so ist immer. Und also das ist wichtig vorauszuschicken, dass die politische Ungleichheit ist nicht vorgesehen in der Demokratie. Sie darf eigentlich also normativ sozusagen nicht sein. Das ist eigentlich ein Skandal, wenn man das so feststellen kann. Ich würde das jetzt nicht so primär daran festmachen, dass das eine Bildungsfrage ist. Es hat auch sehr viel mit erstmal sozialen Fragen auch zu tun. Es ist eher so andersrum beinahe, würde ich sagen, dass diejenigen, die, ich sag mal, sozial benachteiligt sind, die in schwierigen Lebensverhältnissen leben, und das hängt dann oft auch damit zusammen, dass sie weniger hohe Bildungsabschlüsse haben, die nehmen weniger an Wahlen teil, aber eben, weil sie viele in den letzten Jahren von der großen Politik enttäuscht sind, sich nicht vertreten sehen oder ihre Interessen nicht berücksichtigt sehen. Da gibt es Studien, die das herausgearbeitet haben, dass das nicht nur so ein Gefühl ist, sondern dass tatsächlich es so ist, dass oft die Interessen von Menschen aus sozial unteren Schichten eigentlich weniger in den Entscheidungen der großen Politik berücksichtigt worden sind. Das ist sozusagen dieser Zusammenhang, der sich in den letzten Jahren viel stärker herausgebildet hat. Das ist kein Naturgesetz. Wir hatten auch mal andere Zeiten, wo das in dieser Zuspitzung nicht der Fall gewesen ist. Also viele finden sich weniger darin wieder, wie momentan sozusagen die allgemeinen Angelegenheiten bezogen auf Entscheidungen der Parlamente geregelt sind. Das ist sozusagen gemeint mit diesem Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und politischer Ungleichheit.
Mhm. ja, es ist vielleicht ein Vorurteil, aber es gibt offensichtlich ja auch sozialwissenschaftliche Studien dazu, die sagen und die belegen, dass Politik und ihre Vertreterinnen und Vertreter sich offenbar zunehmend von weiten Teilen der Bevölkerung abgekoppelt oder entfernt haben. Mhm. Welche Auswirkungen hat das letztendlich?
Ja, also sagen wir so, natürlich haben wir diese Tendenz, dass sozusagen, ich sag mal, die Menschen, die in Parlamenten sitzen, dass das tendenziell immer stärker auch Menschen waren aus, sagen wir mal, gehobeneren, privilegierteren Milieus, wenn man sich jetzt auch jetzt anguckt, aus welchen Berufen sie kommen und so weiter. Aber das hat sich sozusagen weiter auseinanderentwickelt, dass bestimmte Berufsgruppenschichten eigentlich kaum noch vertreten sind im Parlament. Und die Folge kann eben sein, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es zwingend so sein muss. Das wäre traurig eigentlich, wenn das so ein Automatismus wäre. Aber die Folge, die es haben kann, und das ist, glaube ich, hatte Michael Hartmann in seiner Studie mit dem plakativen Titel Die Abgehobenen sehr stark herausgearbeitet. Also die haben dann die Menschen, die im Parlamenten sitzen, einfach die Lebenswirklichen vieler anderer Menschen nicht so, ja salopp gesagt, nicht so auf dem Schirm. Natürlich kennen sie das aus Berichten, Reportagen. Also sie wissen, dass es Armut gibt, dass es Wohnungsnot gibt und so weiter. Aber es macht einen Unterschied, darauf weist Michael Hartmann hin, und das finde ich auch plausibel, ob das sozusagen, ob der eigene Lebensalltag damit noch wirklich Berührung hat und man das sozusagen vielleicht auch selbst noch kennt oder Leute kennt, denen es so geht, die sozusagen mit 100 anderen Leuten um eine Wohnung anstehen, in einer Schlange stehen. Das macht einen Unterschied, ob man das wirklich erlebt oder ob man darüber liest. Und das führt dann tendenziell, oder die Gefahr ist dann größer, dass man wirklich, dass es nicht mehr diese Relevanz hat, was für andere eine starke Relevanz hat. Das ist die Gefahr, die da ist und die man über einen längeren Zeitraum dann auch sehen kann, dass das Folgen hat.
Welche?
Naja, eben das, die Entscheidung, wie ich davor gesagt habe, dass in den Entscheidungen, die getroffen werden, in ja, Gesetzesausarbeiten, Regelungen, einfach so die Interessen von Menschen, die, sag ich mal, aus sozial unteren, benachteiligten Schichten kommen, einfach weniger vorkommen. Mhm.
Aber es ist ja eigentlich traurig, dass das so ist. Was müsste passieren? Also wie könnte man dem entgegenwirken?
Also sagen wir mal, wenn man jetzt auf der Ebene Politik ist, Parlamente, sagen wir mal, wenn man wirklich bei Parteivertretern in Parlamenten ist, ja, oder auch in Organisationen, die in Gremien sind, man müsste systematischer darauf gucken, dass, also sagen wir mal, es wird ja häufiger darauf geguckt, auch beim neu gewählten Bundestag, dass die Vielfalt, Stichwort Diversität, Heterogenität und so weiter, der Gesellschaft stärker abgebildet ist. Da wird aber meist drauf geguckt, die Vielfalt in Bezug auf Geschlecht, die Vielfalt in Bezug auf ethnische Herkunft oder jetzt auf Transgender und so weiter. Die Vielfalt auf, sagen wir mal, soziale Milieus oder soziale Schichten, die ist weniger im Blick. Und da müsste auch die Parteien sozusagen systematischer darauf achten. Mir ist das aufgefallen, ohne jetzt parteipolitisch zu werden, kurz nach der Wahl, dass der bei einem, das war jetzt ein bisschen zufällig, das ist das in einer politischen Talkshow, hat der Cem Özdemir von den Grünen darauf mal hingewiesen. Der hat so gesagt, es ist toll, dass wir jetzt im Parlament viele Menschen mit nicht-deutscher Herkunft haben, auch mehr Frauen und Transgender. Und dann hat er so, als hätte er sich selbst ertappt, dabei nochmal gesagt, und es wäre eigentlich auch gut, wenn wir viele Leute aus einfachen Berufen da hätten. Viel mehr Handwerksmeister oder auch mal Leute, die über einen zweiten Bildungsweg gegangen sind. Aber da hat man gemerkt, dass er das eigentlich auch auf dem Schirm hat, nicht als erstes, aber immerhin. Und es hat sicher auch mit seiner Herkunft zu tun, denn er ist ja selber, er hat nicht nur sozusagen türkische Wurzeln, sondern kommt doch aus einem Arbeitermilieu, aus einem türkisch-türkischen Arbeitermilieu. Und ja, das hat sicher damit zu tun, ne? Wie ich eben so sagte, das macht einen Unterschied, wie nah man an solchen Erfahrungen selber auch dran ist oder ob man das jetzt nur aus Büchern oder aus Reportagen erfährt. Das macht einen Unterschied.
Und wenn wir jetzt mal wieder den Bogen zur politischen Bildung oder zur politischen Grundbildung schlagen, dann setzt sich ja wahrscheinlich das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, auch da irgendwie fort. Also wahrscheinlich sind ja dann diejenigen, die sich mit politischer Bildung oder Grundbildung beschäftigen, konzeptionell oder tatsächlich auch in der Praxis, kommen ja wahrscheinlich auch eher aus höheren Bildungsschichten. Welche Rolle spielt das für das Gelingen politischer Grundbildung, wenn auch da wieder so ein Abstand da ist?
Ja, also ich würde auch da sagen, das wäre nicht nur traurig, das wäre eigentlich ja ein desaströs, wenn man sagen würde, da kann man dann gar nichts mehr machen, wenn das so ist. So. Also die Tendenz ist die gleiche, würde ich sagen, wie ich das eben beschrieben habe. Also sozusagen die Gefahr ist die gleiche, dass man jetzt auch in der Bildungsarbeit sozusagen nicht mehr richtig auf dem Schirm hat, wie andere Menschen leben oder sich vielleicht auch nicht selbst so klar machen, was das eigentlich bedeuten kann, dass ich in einer ganz anderen Welt lebe. Also wie sehr berücksichtige ich das in meiner Bildungsarbeit? Es gibt vielleicht einen Unterschied zur Politik im Allgemeinen. Vielleicht habe ich da auch sozusagen einen schiefen Blick darauf, aber ich würde sagen, ich kenne das aus dem pädagogischen Bereich. Wir haben da das, was wir Professionalisierung nennen. Also sozusagen zum Teil der Beruflichkeit, auch bei Menschen, die in der politischen Bildungsarbeit lehren, gehört oder muss gehören, sich auch das stärker klar zu machen, also sozusagen ein Teil des Berufes, würde ich beinahe sagen, sich klar zu machen, wie sehe ich eigentlich, wie blicke ich, wie nehme ich Teilnehmende wahr, Adressaten wahr, die eigentlich einen ganz anderen Lebensalltag haben. Das kann man dann festmachen an Dingen einfachen, wie wird gesprochen, worüber wird gesprochen, wird geschwiegen, wie wird aufgetreten, welche Bilder löst das in mir auf? Und es ist eigentlich Teil von Professionalität, sich damit auch so einen Umgang, also sich das klar zu machen, so will ich mal sagen. Ich habe so eine frühe Erfahrung, wenn ich das eben sagen darf, aus meiner Forschung, ist jetzt ganz lange her, da haben wir auch Bildungsveranstaltungen untersucht mit Männer und Frauen, die in der Automobilbranche arbeiten, am Band, also einfache Tätigkeiten ausüben. Und gewerkschaftliche Bildungsarbeit ist das gewesen. Und da sind wir darauf gestoßen. Wir haben da mit Lehrenden wie auch mit Lernenden Interviews gemacht. Und da kam zum Beispiel bei den Interviews mit Lehrenden teilweise heraus so eine Ratlosigkeit. Lehrende, ne, kommen von der Universität, haben studiert, akademischen Abschluss und sind dann in Seminaren mit Arbeiterinnen, Arbeitern, die erstmal aus einer ganz anderen Welt kommen. Und ja, wie das oft so zur Eröffnung eines Seminars ist, wird nach Interessen gefragt. Das haben die uns dann so berichtet und dann kam oft, da kommt nichts. Fragst du, welche Interessen? Kommt nichts, so ungefähr. Was wollen wir machen? Kommt nichts. Und wie geht man mit so, wie nimmt man das wahr? Und dann war auch nicht immer, ich will es nicht generalisieren, aber teilweise so bei Lehrenden, dass daraus geschlossen wurde, die haben eigentlich kein Interesse, weil die sagen ja nichts. Ich habe ja gefragt, was interessiert euch, wenn da nichts kommt, muss ich daraus ja schließen, es ist erstmal kein Interesse da. Wenn man mit den Lernenden, mit den Teilnehmenden gesprochen hat, dann hat man so erfahren, naja, dass das für die eine völlig ungewohnte Situation war. Es interessiert auch sonst, also erstmal haben sie an Schule, an Bildungseinrichtungen keine guten Erinnerungen oft, oder liegen lange zurück und dann ist das eine Situation, wo die sagen, wenn ich jetzt das oder das sage, ist das vielleicht falsch? Also sind das ja nicht gewohnt, in solchen Kontexten Interessen zu artikulieren. Wenn ich eine Frage habe, ist die vielleicht banal? Traue ich mich nicht? Oder es ist eine doofe Frage? Also diese Eröffnung aus dem Seminar steht in einem ganz anderen Licht. Das hat dann eigentlich nichts mit Desinteresse zu tun, sondern vielmehr mit einer Unsicherheit. So. Und was ich jetzt zeigen wollte damit ist, dass das eben so Situationen sind, wo Lehrende eigentlich ihre Wahrnehmung überprüfen müssen. Ihre Wahrnehmung gerade aus Veranstaltungen mit Menschen, die aus ganz anderen Lebenswelten kommen.
Mhm. Gibt es eigentlich Erkenntnisse darüber, inwieweit Menschen, die Schriftsprache nicht sicher beherrschen, ja inwieweit das, was damit zu tun hat, dass sie sich tatsächlich dann auch vom politischen Diskurs abkoppeln? Also gibt's da richtig Studien, gibt es da richtig Zahlen, richtig belegbare Erkenntnisse zu?
Ja, das gibt es seit kurzem. Es gibt nicht viel dazu, aber es gibt ein bisschen was. Das sind einmal die neueste LEO-Studie, die in Hamburg gemacht wurde. Da ist auch nicht nur um Schriftsprachbeherrschung, wie bei der ersten LEO-Studie vor ungefähr 10 Jahren, sondern unter anderem wurden jetzt auch schriftsprachliche Praktiken, die sich auf Politisches beziehen, sozusagen mit abgefragt. Und dann gibt es die PIAAC-Studie vor einigen Jahren, die, das ist so vereinfacht, ja, weil das jetzt alle kennen, PISA für Erwachsene. So salopp gesagt, wo es um Kompetenzen Erwachsener ging und wo auch einige Fragen mit einbezogen waren, die sich auf Politik bezogen haben. Und es gibt beispielsweise die Studie von Nathalie Pape, die zur Milieuspezifität von Literalität, die auch auf politische Partizipation mitgeachtet hat. Ja, und was dabei herauskommt, man kann das im Einzelnen da auch in Zahlenverhältnissen nachlesen, aber ich sage jetzt mal so, die Grundtendenz ist, dass es tatsächlich, und zwar immer dann, wenn es im engeren Sinne um Politik und Partizipation geht, also im engeren Sinne, damit meine ich jetzt, wenn es darum geht, um Praktiken, die sich auf Parlamente, auf Parteien, auf Abläufe der verfassten Politik beziehen oder Partizipation in formellen Institutionen wie Bürgerinitiativen, Gewerkschaften und so weiter. Also wenn es darum geht, spielt Schriftsprachbeherrschung eine größere Rolle. Das heißt, die Teilnahme daran oder nicht. Und wenn man sozusagen, wenn es im weiteren Sinne um Politisches geht, also sich bei Leo Wandern Fragen, dann also Nachrichtensendungen verfolgen und sich auch mal, sich im Alltag auch über politische Dinge im weiteren Sinne zu unterhalten, dann ist das eigentlich viel weniger der Fall. Dann gleicht sich das teilweise sogar an. Und wenn es dann wiederum darum geht, zum Beispiel eine politische Talkshow zu verfolgen, wo es ja nicht um Schriftsprache geht, sondern erstmal meistens um gesprochene Sprache, auch da zeigt sich wieder stärker die Tendenz, dass die Schriftsprachbeherrschung auch dafür dann eine Rolle spielt. Und man kann vielleicht so sagen, dass es erstmal nicht so viel aussagt, dass, sagen wir, das Level der Schriftsprachbeherrschung über generelles Interesse am Politischen, an politischen Themen im weiteren Sinne. Die Frau Pape hat in ihrer Studie zum Beispiel Leute dabei, es waren alles Leute, die an Alphabetisierungskursen teilgenommen haben, die also nicht so gut lesen und schreiben konnten. Da waren Leute dabei, die haben sich gewerkschaftlich engagiert und haben im Betriebsrat sozusagen mitgearbeitet, haben sich dafür sehr eingesetzt. Aber wenn es sozusagen im engeren Sinne politisch wird, dann spielt Schriftsprache, wird das sozusagen ein Faktor. Man kann dann dem Diskurs nicht gut folgen oder es ist im Grunde gefordert, sich auch dann schriftsprachlich vielleicht mal zu äußern oder zumindest auf Texte, Auslagen und so weiter zu lesen. Und dann spielt das sozusagen eine größere Rolle. Man kann daraus ableiten, um so die Frage von vorhin zurückzukommen, die wir eingangs hatten, dieser eine Zugang zu politischer Grundbildung aus der Alphabetisierungsarbeit heraus. Und mit diesen Befunden kann man das eigentlich gut begründen, zu sagen, das macht Sinn. Das macht Sinn, in die Alphabetisierungsarbeit, die sozusagen politisch zu denken, in Hinblick auf politische Gründe, also nicht völlig umzudrehen, aber diese politische Ebene mitzudenken und sozusagen zu überlegen, wie kann man gut eigentlich politische Inhalte, Politik im engeren oder weiteren Sinne mit in Alphabetisierungsarbeit aufnehmen. Weil es gibt eben gerade diesen Zusammenhang, wenn es um Politik im engeren Sinne geht, dann spielt Schriftsprache eine Rolle, dann wird es relevant.
Wenn wir jetzt mal einen Strich drunter machen, was würden Sie in ein paar Sätzen sagen? Wie sieht wirklich gelingende politische Grundbildung dann aus Ihrer Sicht? Also was muss da drin sein? Wie muss die aussehen? Was muss die leisten?
Tja, wenn sich das so einfach sagen ließe. Also ich würde mal daran anknüpfen, was ich eingangs so sagte, was wäre das Grundanliegen? Das Grundanliegen wäre, Menschen sozusagen, das hat Kollegin Christine Zeuner mal so auf den Punkt gebracht, den Einzelnen die Verstrickung der eigenen Lage oder des eigenen Lebens, sagen wir mal, zu gesellschaftlichen Zusammenhängen, zu sozialen Zusammenhängen, zu Gemeinwesenzusammenhängen, diese Verstrickung des Einzelnen sozusagen deutlich zu machen. Denn viele Leute sagen, das geht mich alles nichts an, aber eigentlich als Reaktion darauf, dass sie vielleicht so wahrnehmen, die machen da Dinge, die wollen auch gar nicht, dass ich dabei bin, dass ich das verstehe und mich daran beteiligen und so weiter. Also das so grundlegend klar zu machen, dass es mich angeht sozusagen, und zwar jetzt nicht nur durch Appelle, also das lässt sich immer leicht sagen, das geht alle an sozusagen, aber es muss sozusagen spürbar werden in irgendeiner Weise. Das heißt, es muss sie wirklich abholen oder berühren und muss so Berührungspunkte mit ihrer Alltagswelt haben. Also ich habe jetzt ein bisschen allgemeiner ausgeholt, aber dazu die Menschen zur Reflexion, zu Lernprozessen zu bringen, das wäre für mich der Ausgangspunkt von politischer Grundbildung, in solche Einsichten sozusagen, und dann Menschen zu ermutigen, das zu machen. Inwiefern das jetzt noch mit Schriftsprachbeherrschung zu tun oder Vermittlung von Schriftsprache, wäre für mich dann immer sekundär an der Stelle. Das kann dann auftauchen als ein Thema, dann nimmt man es mit auf, dann muss man es mit aufnehmen. Es muss aber nicht auftauchen. Ich kann es auch nochmal anders sagen, wenn man jetzt an einen typischen Alphabetisierungskurs denkt, dann würde es eigentlich nicht genügen, jetzt einfach nehmen wir als Beispiel, es sind Wahlen, stehen an, sind aktuell, wir haben jetzt in NRW demnächst Landtagswahlen, da ist natürlich naheliegend, so ein Thema auch in einem Alphabetisierungskurs irgendwie mit aufzunehmen. Das ist auch gut, aber nur das Aufnehmen alleine heißt noch nicht, dass das gelingende politische Grundbildungsarbeit wird, sondern es kommt darauf an, wie man das macht. Weil man kann das auch aufnehmen, indem man sagt, jetzt sind gerade Wahlen, dann beschäftigen wir uns jetzt hier mal damit, hier in unserem Kurs mal mit dem Wahlrecht. Es gibt eine Erststimme, es gibt eine Zweitstimme, es gibt verschiedene Parteien, wir haben jetzt die und die Regierung. Also das kann funktionieren, aber es muss, funktioniert glaube ich vielleicht auch nicht, sondern es geht dann im Grunde an so einer Stelle daran, diese eigene ja, Involviertheit von Menschen mit aufzunehmen und das zu verbinden mit dem aktuellen Thema von Wahlen. Also sie im Grunde auch ihre subjektiven Perspektiven auf Wahlen beispielsweise mit aufzunehmen und nicht einfach in das Lehrmaterial mit aufzunehmen, wie funktioniert eigentlich eine Wahl. Also das wäre, glaube ich, zu wenig.
Ja, Professor Helmut Bremer, Lehrstuhlinhaber für Erwachsenenbildung und politische Bildung an der Uni Duisburg-Essen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Oh, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung dazu.
Das war die erste Episode des dreiteiligen Podcasts Gemeinsam durch den Wörterwald. Grundbildung als Voraussetzung für mehr gesellschaftliche Teilhabe. Und wir begleiten damit eine Fachtagung, die zu diesem Thema am 18. Februar online stattgefunden hat. Veranstalter der Tagung war das Alphanetz NRW des Landesverbandes der Volkshochschulen von NRW gemeinsam mit der Supportstelle Weiterbildung Qualis NRW. In der nächsten Folge des Podcasts geht es noch einmal um politische Grundbildung, dann mit einem Gast aus der Alphabetisierungspraxis und ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind. Mein Name ist Michael Stein. Wir hören uns.